Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Er ist Digitalpionier, Xing-Gründer und jetzt zieht er auch noch ein Museum hoch. Lars Hinrichs zeigt uns, wie digitale Kunst und Innovation zusammenkommen. Heute sprechen wir mit ihm über sein neues Großprojekt, über sein Leben und über Digitalisierung. Herzlich willkommen, lieber Lars. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, Lars. Liebe Sandra, vielen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung.
Dein Digitalmuseum, das klingt ja irgendwie schräg. Ist denn unsere Digitalisierung, unsere Digitalität schon reif fürs Museum? Ich dachte, die sei gar noch nicht richtig da.
Na, ich glaube, ich würde so ein paar Worte, glaube ich, zuvor vorschieben. Also ich glaube, ich bin in meinem Leben immer treu geblieben. Und alles hat irgendwie mit Technologie zu tun. Zweitens würde ich sagen, dass ich immer Menschen verbinde durch Technologie. Und denke mal, dass ich ein ganz gutes Gespür habe für Menschen und schaffe Verbindung. Ich glaube, Verbindung ist sowieso das Oberthema, was mich begeistert. Ob es jetzt Verbindung mit Technologie ist, Verbindung zwischen meinem Kapital und Investitionen und jetzt Verbindung zwischen Menschen und Kunst. Und die ist halt digital. Und ich glaube, dass wir hier in eine neue Kunstepoche kommen und dass Digitalkunst ähnlich spannend wird wie andere Kunstepochen. Du weißt ja noch, als Comic Art plötzlich aufgekommen ist, haben alle Leute gesagt, die ganzen Kunstkenner und Kritiker, das ist keine Kunst. Und jetzt werden Banksys für Millionenbeträge verkauft. Und ich glaube, das ist mit Digitalkunst auch so. Ich glaube, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und dass wir wahnsinnig gute, weltweit anerkannte Künstler jetzt haben im digitalen Bereich. Und für einen bestimmten Künstler, der aus Japan kommt, dem japanischen Künstlerkollektiv, das sind 1300 Menschen, die TeamLab erschaffen haben, mit Standorten in Tokio, in Abu Dhabi, in Jeddah, kommt direkt danach Hamburg natürlich. Und wir bauen hier das UBS Digital Art Museum. Das heißt, es geht nicht nur um TeamLab, sondern es geht auch um wechselnde Künstler, wechselnde Ausstellungen, aber hauptsächlich die Begeisterung, die ich selber in Japan gesehen habe, sehr recht früh, und das dem europäischen Kontinent zur Verfügung zu stellen. Und letztendlich mache ich etwas für Hamburg, für meine Heimatstadt, für Deutschland und für Europa.
Wann geht das denn los mit deinem Museum? Wann eröffnet ihr und wie viele Exponate planst du da auszustellen?
Also begonnen hat das Projekt, würde ich mal sagen, hatte unterschiedliche Startpunkte. Ich habe TeamLab 2016 das erste Mal gesehen in der Foundation Mac, die sicherlich viele von oder ihr beide und viele von den kunstbegeisterten Zuhörern sicherlich kennen. Das ist eine Sammlung entstanden in der Nähe von Saint-Paul-de-Vence in Südfrankreich. Das ist so eine Stunde von Cannes entfernt. Weil dort Picasso, Monet und viele andere mit Bildern gezahlt haben und daraus ist eine unfassbare Sammlung entstanden, die Foundation Mac. Und ich war 2016 da und bin reingegangen und die hatten eine Sonderausstellung, die Zukunft des Museums. Und da war ein Exponat von TeamLab, eine große Videoinstallation, und die hat mich so fasziniert, wo ich wirklich danach gedacht habe, das ist wirklich etwas Neues, etwas Besonderes. Es ist komplett ruckelfrei und natürlich schaue ich da auch mit meinem technischen Verständnis drauf und sage, das ist wirklich Innovation pur. Habe mir den Namen gemerkt und habe dann die ein bisschen verfolgt. Nach London, nach Helsinki. Ich war dann 2-3 Jahre später durch Zufall in Japan. Mein Leben besteht aus Zufällen. Und habe an einem Sonntag versuche ich immer in Museen zu gehen in anderen Städten. und war im Mori-Museum. Und die hatten dort eine Ausstellung von TMAP über zwei Räume. Zum ersten Mal habe ich gesehen, dass es nicht nur Projektionsart oder Monitor hat, sondern wirklich Räume, die mit dir interagieren. Und dann ging es wieder zurück. Und ich habe dann erfahren, dass die ein Jahr später, 2019 oder 2018, ich weiß es nicht mehr ganz so genau, ein eigenes Museum nur für TMAP haben. Und wenn du schon mal kunstbegeistert bist, wenn dieser Funken von Liebe zu einem Kunstwerk irgendwie entstanden ist, dann fliege ich natürlich auch mal nach Tokio und schaue es mir an.
Kannst du für Leute, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit digitaler Kunst hatten, noch mal ein bisschen näher erläutern, was sie in deinem Museum erwartet und warum du digitale Kunst für wichtig hältst?
Sandra, genau das hätte ich jetzt erzählt. Ich glaube, was ich dort gesehen habe, hat mich erstmal begeistert, aber das Wichtigste, es hat viele andere Leute begeistert, weil jeder mit einem Lächeln herausgekommen ist. So, und was ist jetzt TMAP? TMAP ist eine multisensuale Erfahrung, würde ich einfach mal sagen. Und da werden alle Sinne bespielt. Sehen, riechen, hören, tasten und schmecken. Also es ist deutlich mehr als diese Wanderausstellung, wo es immer um Immersivität geht. Sondern es ist wirklich ein Erlebnis, wo du Teil des Kunstwerks wirst, wo du eintauchst in diese digitale Welt. Keine Sorge, du brauchst keine Brillen tragen oder sonstiges. Und das Schöne an TMAP ist, an diesen Installationen, ob es jetzt Projektion ist, Display, quasi Licht, Kunstwerke oder quasi alles, was damit zusammenhängt, ist, dass sie voraussetzungslos ist. Also jeder kann dort mitmachen. Jeder interagiert mit der Kunst, egal ob jung oder alt. Es ist auf jeden Fall so eine neue Erfahrung, dass ich auch hoffe, dass die Leute in Hamburg alle mit einem Lächeln rausgehen, weil sie etwas völlig Neues gesehen, gespürt haben und Teil davon waren. Was ist jetzt noch weiter besonders, wenn du an die Ausstellung denkst? Wir haben einen Ort geschaffen, also wirklich gebaut mit, es war viel Platz, 6.500 Quadratmeter. Manche Räume sind über 12 Meter hoch. Wir haben eine sehr lange Bauzeit und wir hoffen, 700.000 Leute irgendwie zu begeistern, die jährlich zu uns kommen. Jeder Raum ist anders. Jeder Quadratzentimeter in diesen 6.500 Quadratmetern ist in irgendeiner Form bespielt und wird zu Kunst. 20 Räume bedeutet 20 unterschiedliche Kunstwerke. 20 unterschiedliche Kunstwerke, die zwischen 20 und 60 Minuten lang sind. Das ist die normale Abspielzeit. Aber durch die Interaktion mit den Besuchern verändert sich das jedes Mal. Durch die Veränderung von Jahreszeiten verändert sich das auch. Das heißt, wenn du reingehst und wieder rausgehst, siehst du dann völlig andere Kunstwerke. Jedes Mal, wenn du neu wiederkommst, wird es eine völlig neue Erfahrung sein.
Und wo baut ihr das in Hamburg? Gibt es das Gebäude schon oder baust du komplett neu?
Wir bauen komplett neu in der Hafen City. Das ist im Barkenhafen. Zwei U-Bahn-Stationen oder S-Bahn-Stationen, ich glaube beides, genau, vom Hauptbahnhof entfernt. Direkt am Americo ist Pucci-Platz. Und die Hafen City kennt ja jeder. Das eine Ende ist die Elbphilharmonie und das andere Ende sollte der Elbtower werden. Wir nennen ihn ja in Hamburg nur den kleinen Olaf, aus besagten Gründen. Aber die Hafen City erweitert sich jetzt über die Elbe hinaus auf den Grasburg und in die Vettel hinein. Und dieser Americo Vespucci-Platz ist nicht nur der größte Platz der Hafen City, sondern es ist auch der zentralste Punkt in der langfristigen Vision der Hafen City 2030 oder 2040.
Wenn du sagst, die Kunstwerke verändern sich durch die Besucher, wie muss man sich das vorstellen? Kannst du das kurz erklären?
Wir haben, ich glaube, 17.000 Elektronikartikel verbaut im Museum. Und Teile davon sind sogenannte LIDAR-Sensoren. Das kennen viele Leute aus dem Thema autonomes Fahren. Und die erkennen relativ genau, wo Menschen sind, wo die Kunst angefasst wird, wo du in der Nähe der Kunst bist, sodass die Kunst auf dich reagieren kann. Und das ist immer raumhoch. Das heißt, wir bespielen die Wände, den Boden, die Decke, viele, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Spiegel wir verbaut haben, sodass du relativ oft das Gefühl der Unendlichkeit in diesen Räumen hast.
Kann man sich das auch nach Hause holen? Also hast du so eine Art Kunstwerk in klein auch bei dir zu Hause in Eppendorf, also in Winterhude?
Kunstwerke verkauft TeamMap so gut wie gar nicht. Dieses Kunstwerk, was ich in Südfrankreich gesehen habe, das verkaufen sie ausschließlich an die weltbekanntesten Museen. Da ich quasi Lizenznehmer bin von TeamMap und TeamMap zum ersten Mal nach Europa hole und ich so lange gebohrt habe, dass ich dieses Kunstwerk in irgendeiner Form haben möchte, also das, womit alles anfing, konnte ich das vor 2 Jahren auch wirklich erwerben. Und das Spannende ist, du kriegst nicht einen USB-Stick, sondern du kriegst ein Mac Mini mit einer kodierten USB-Karte drauf, die nur mit diesem einen Mac funktioniert. Das heißt, wenn du den Stick rausnimmst und in deinen Fernseher steckst, dann geht das überhaupt nicht. Du brauchst wirklich den Mac Mini dafür. Und ich habe ja früher angefangen, mich in Computer zu hacken. Das waren so mit 12, 13, habe ich sicherlich diese Leidenschaft damals gehabt. Und heute, glaube ich, ein sehr, sehr gutes technisches Verständnis für Dinge, die kompliziert sind. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut und die haben schon darauf Acht gegeben, dass ich das nicht kopieren kann.
Kommen wir mal zu dir als Person. Die meisten Leute werden dich kennen als äußerst erfolgreichen Gründer des Berufsnetzwerks Xing, was du dann toll verkauft hast. Magst du dazu was sagen und wie ging es dann weiter?
Also erstmal habe ich es nicht verkauft. Ich habe erstmal 2006, daher kenne ich Uli auch, an die Börse gebracht, an die Frankfurter Börse. Wir wurden relativ schnell TechDAX-Mitglied. Und ich habe dann einen Großteil meiner Aktien an Hubert Burda veräußert. Also kein Komplettverkauf, sondern quasi den Großteil meiner Aktien, der damit, glaube ich, sehr gut gefahren ist und ich auch. Danach habe ich erstmal eine Weltreise gemacht mit meiner Familie. Meine Kinder, die heute deutlich älter sind, werfen es mir heute noch vor, dass wir das nochmal machen sollten, weil meine Tochter war 3,5 Jahre an und mein Sohn 6 Monate. Insofern haben die da, glaube ich, nicht so viel davon weggekriegt. Aber je mehr du dich von dem Ort deines Handelns entfernt, desto mehr siehst du Neues und desto mehr kannst du auch Abstand gewinnen. Denn Xing war natürlich schon so die Droge, die ich knapp 9 Jahre lang gespürt habe, 24/7, 365. Insofern ist diese räumliche Erfahrung, sich von dem Ort des Geschehens zu entfernen, glaube ich, auch ein Tipp für jeden, der mal ein Unternehmen verkauft, bloß nicht zurückgehen.
Aber dann
danach habe ich dann relativ schnell Hack Forward aufgebaut. Das ist ein Inkubator gewesen, quasi einer der allerersten in ganz Europa, wo ich 16 Firmen finanziert habe. Davon sind, glaube ich, 10 pleite gegangen und 4 sehr erfolgreich verkauft und 2 sind so Living Deads. Und wenn ich mir überlege, dass ich quasi das gesamte Investment über diese 4 Exits mehr als 6-fach zurückbekommen habe, muss ich, glaube ich, mal den Wikipedia-Eintrag ändern, dass ich das aus Erfolglosigkeit verkauft habe. Aber das nur nebenbei.
Aber du bist ja der Tech-Welt irgendwie immer treu geblieben. Also zum einen warst du Investor oder bist Investor, dann warst du lange Zeit im Aufsichtsrat der Telekom. Wie justierst du jetzt dein berufliches Leben neu? Konzentrierst du dich aufs Museum oder gibt es da noch andere Aktivitäten?
Also nur eine Sache zu machen, das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Ich brauche immer mehrere Sachen gleichzeitig. Ich bin Investor in vielen Unternehmen, die außerhalb von Hack Forward finanziert wurden. Das ist, reicht von Versicherungen über FMCG-Produkte. Also wirklich ein breites Verständnis habe ich, glaube ich, für Dinge, die ich verstehe. Oder? Und das ist nicht so viel, aber in diesem Umfeld Technologie, glaube ich, gibt es schon einiges Spannendes, was ich mitfinanziert habe. Ob das jetzt ein SpaceX war oder Pre-IPO bei Zynger, bei Mobileye, bei Facebook und ein paar anderen. Also ich glaube, beim Investieren musst du nur ein paar Sachen mehr richtig als falsch machen. Und ich glaube, das gilt auch für das gesamte Leben, mehr richtig als falsch zu machen. So, das heißt, heute mache ich das Museum und noch so zwei, drei andere Sachen, mit denen ich gerade anfange.
Ich glaube, wir kennen uns hauptsächlich von Davos, ein bisschen, glaube ich, auch von Burda. Du warst ja auch, oder man ist dann auch immer Young Global Leader, bist du erkoren worden. Es gibt ja so viele Verschwörungstheorien. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird man Young Global Leader und ist man dann auch dem Weltwirtschaftsforum weiterhin verbunden? Was macht man da?
Also ich bin, glaube ich, relativ viel. Ich bin YGL, also quasi die Gruppe vom WEF. Ich bin YPO, das ist die Young Presidents Organization. Ich bin bei der Atlantikbrücke Young Leader und noch so ein paar andere Sachen. Ja, also du siehst schon, Netzwerken liegt mir irgendwie im Blut. Und es gibt da auch ganz tolle Organisationen dafür. So, YGL. YGL ist eine Gruppe von... Also das WEF hat, glaube ich, 21, 22 unterschiedliche Organisationen oder Gruppenformen. Das sind die Technology Leaders, dann gibt es die Leute aus der Finanzwelt, aus der Versicherungswelt. Also es sind alles unterschiedliche Mini-Foren, die sich quasi einmal im Jahr in Davos irgendwie treffen. Und eine dieser Gruppe ist das YGL, Young Global Leaders. Und da wird man reingewählt, ohne dass man sich in irgendeiner Form dort anmeldet, sondern es gibt ein Kuratorium und die suchen sich jedes Jahr etwa 200 Leute aus der ganzen Welt, die dort ernannt werden. Und dann kriegt man einen Brief von Klaus Schwab mit den Worten: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Young Global Leader, kommen Sie bitte im Januar zum Davos Forum. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, dort mit dabei zu sein. Ich war jetzt relativ häufig in Davos als YGL und als, ja, als Freund des Forums. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall in der Corona-Zeit. Als ich dann von Freunden darauf hingewiesen wurde, dass es in einer Verschwörungsgruppe auf Telegram, die sind, glaube ich, nur da zu finden, einen Bericht gibt über mich und warum die ganzen YGLs quasi bestimmt sind, die Welt irgendwie zu unterwandern und Klaus Schwab noch mehr Einfluss zu bringen. Und da fiel auch mein Name als deutscher Young Global Leader, der vielleicht ein bisschen bekannter sind als die anderen tollen YGLs, die wir haben. Und das ist schon wirklich eine seltsame Erfahrung, die man dann macht, wenn Leute, die dich nicht kennen, die das Forum nicht kennen, die YGL überhaupt nicht kennen, plötzlich eine Verschwörungstheorie aufbauen, dass ich, der quasi danach auch, wie du eben gerade richtig sagtest, im Aufsichtsrat der Telekom bin, dass das irgendwie eine große Weltunterwanderung ist. Also, das kann ich richtig stellen, ist nicht der Fall. Also niemand unterwandert die Welt, sondern es sind alles Personen, die damals auch schon, bevor sie ernannt wurden, tolle Sachen gemacht haben. Und dann ist es natürlich klar, dass die Leute, die einmal irgendwie spannende Sachen machen, vielleicht auch weiterhin spannende Sachen machen. Insofern waren viele junge Politiker, die danach irgendwie quasi in Deutschland irgendwie erfolgreich waren oder in der Weltpolitik irgendwie weiter sich entwickelt haben, dass die alle YGL-Background haben. Aber das nicht wegen YGL, sondern wegen ihrer Persönlichkeit. Also Justin Trudeau ist zum Beispiel jemand. Mark Zuckerberg ist einer. In Deutschland ist es, glaube ich, Lars Klingbeil. Und wen haben wir noch? Philipp Missfelder, der leider verstorben ist. Also man wird YGL, weil man schon Sachen gemacht hat und nicht, weil man danach irgendwelche Sachen tun soll.
Jetzt wird ja in Davos auch immer wieder über Globalisierung und über Digitalisierung diskutiert. Du investierst gerade in diesem Technikbereich oder in diesem Digitalbereich. Wenn du da auf diesen Bereich schaust, scheint ja wirklich so zu sein, dass uns die Amerikaner jeden Tag aufs Neue die Welt erklären. Ist dieser Vorsprung aus deiner Sicht, gerade mit Blick auf künstliche Intelligenz und auf andere Technologien, überhaupt noch aufzuholen? Und was heißt das für Deutschland?
Naja, also wenn es ums Investieren geht, solltest du genau das Gegenteil machen von dem, was in Davos diskutiert wird. Uli, du kennst es, Sandra, du auch. Die Nachricht von Davos ist eigentlich genau, musst du das Gegenteil machen und dann bist du relativ erfolgreich im Stockmarket. Das zum Davos-Geist. Ich glaube, dass wir in Europa kein No Shortage irgendwie in irgendeiner Form haben, was Talent angeht und Ambition. Ich glaube aber, dass wir noch in Europa lange kein Single Market irgendwie sind für Startups. Es gibt viel zu viel unterschiedliche Regulierung, zu viel mehr Fragmentierung und sicherlich auch jede Menge, gerade in Deutschland, viel zu viele Bestimmungen, administrative Regeln, die du in irgendeiner Form machen musst. Und das sind, glaube ich, die großen Barrieren, die wir in Europa haben. Aber, und das sage ich immer ganz bewusst, wenn Leute über Regelwerke schimpfen, wir sind nicht wegen Politik erfolgreich, sondern trotz Politik erfolgreich. Ich höre nicht auf den Staat, dass der mir irgendwas gibt. Ich mache etwas, weil ich Unternehmer bin. Wir dürfen uns nicht auf den Staat verlassen. Und wenn es um das Rentensystem geht, sollten wir uns erst recht nicht darauf verlassen, dass du auch nur eine müde Marke oder dass das ein gutes Investment ist. Da gibt es natürlich gute Dinge und da bin ich auch investiert, wenn es um quasi gesetzliche Mitarbeiterbeteiligung geht und wenn es um die betriebliche Altersvorsorge geht. Das sind wirklich sinnvolle Produkte und da bin ich auch aktiv drin. Aber was wir brauchen ist, wir brauchen so eine Art europäische Identität, die wir, glaube ich, noch nicht haben. Und das auf Unternehmen runtergebrochen ist, wir brauchen irgendwie so eine europäische Rechtsform. Eine, die egal wo, egal was gilt und die nicht irgendwelche großen Regeln irgendwie hat. Wir brauchen, glaube ich, ein deutlich schnelleres Setup, was 100% digital ist. In Deutschland musst du noch zum Notar gehen. Das ist irgendwie völlig antiquiert, dass jemand dir das vorliest, was du quasi selber erarbeitet hast. Ich glaube, dass wir so ein gewisses positives Denken haben müssen, was Unternehmertum angeht. Und es ist gesellschaftlich, ist Unternehmertum nicht so anerkannt und wird nicht so gelobt wie in Amerika oder England, das der Fall ist. Und ich glaube, dass wir bessere Regeln brauchen, was Steuern angeht, was Angestellten-Dasein angeht. Wir brauchen eine Lösung für diese ganzen Stock Options. Und wir müssen es schaffen, dass Pensionskassen, die in Amerika wirklich aktiv sind und der Rückgrat von den ganzen großen Fonds sind, auch in europäische Startups, vielleicht nicht in Startups, sondern eher in europäische Deals mit reingehen können. Ob es direkt ist oder indirekt über VC-Gesellschaften. Und wenn wir dieses Kapital, was wirklich quasi in die hunderte Milliarden geht, oder Billionen, eher wenn du die gesamten Rücklagen anschaust, wenn dann nur ein kleiner Teil reingehen würde in VCs oder Startups, das wäre wirklich a fundamentally change of financing in Europe.
Du hattest in der Vergangenheit zu tun mit Angela Merkel, mit Nelly Kroes. Bist du jetzt auch noch mit der Politik involviert? Hältst du da Kontakte offen? Bringst du deine Insights, deine Expertise dort mit ein?
Ja, Man muss immer schauen, wie viel Liebe kannst du geben, für welchen Return of Investment. Also im Business, nicht im Privaten. Und ja, ich habe viel Zeit mit Angela Merkel im Kanzleramt verbracht. Wir haben viele Leute irgendwie und quasi Organisationen gegründet, Briefe geschrieben, Petitionen erarbeitet. Aber Politik hört nicht wirklich. Hören zwar zu, aber die Umsetzung lässt dann meist zu wünschen übrig. Auch im neuen Koalitionsvertrag wird wieder ganz viel von digital gesprochen. Und wir lassen uns mal wirklich sehen, was davon wirklich umgesetzt wird. Ich habe Vertrauen in Politik und ich verstehe auch, dass Dinge länger dauern. Aber ich bin nicht damit zufrieden, wie langsam es wirklich ist. Wenn du in die baltischen Staaten schaust, wenn du einfach mal, vielleicht ist das ein zu oft genutztes Beispiel, wenn wir einfach mal nach Griechenland schauen oder in die Ukraine, da ist fast jeder Prozess digital. Und ich kann es nicht akzeptieren, dass das in Deutschland nicht der Fall ist.
Aber jetzt haben wir einen eigenen Digitalminister, nicht auszuschließen, dass der was bewegen kann.
Wir hatten auch schon Doro Beer als Staatssekretärin, wir haben einen Digitalminister jetzt. Die Frage ist immer, wie viel Budget haben die wirklich? Und welche Themen sollte man zuerst ändern? Gehen die Leute wirklich auf Startups zu? Verstehen sie die Bedürfnisse? Werden sie das wirklich umsetzen oder ist irgendetwas anderes wichtiger? Wenn ich sehe, dass ein Fedorov in der Ukraine, der ist, wie alt ist der jetzt? Ich glaube, der ist immer noch in den 30er. Dieses gesamte Land digitalisiert hat. Für jeden einzelnen Prozess kannst du auf dem Smartphone oder quasi im Online irgendwie managen. Und das in einem Land, in dem derzeit Krieg herrscht. Ein Angriffskrieg von Russland. Dann muss man sich wirklich fragen, wie kann das sein, dass es im Rest von Europa nicht der Fall ist?
Und wie kann das sein, Lars? Also woran liegt das bei uns?
Griechenland, das wirklich pleite war, dass die digitalisiert haben, durch Not herausgeboren und wo jeder Prozess irgendwie digital ist, dann kann ich es nicht akzeptieren, dass Deutschland zumindest jemanden hat, aber es dennoch nicht umgesetzt wird.
Warum ist das so? Was ist der Grund?
Ich glaube, weil Politik wahnsinnig komplex ist und Politik irgendwie, wie viele Gesetze jedes Jahr verabschiedet, ich glaube, das sind über 2000 Gesetze, dass dort einfach nicht ausreichend Wissen und Verständnis, glaube ich, dafür herrscht und dass die Not noch nicht groß genug ist. Schauen wir uns Bauen an. Da hast du in jedem Prozess irgendwie die Bauprüfsituation, was lediglich der manuelle Abgleich zwischen was ist legal und was sind die Anforderungen sind, quasi durch den Bebauungsplan und dem, was du abgibst. Und das dauert Monate. Wenn du feste Regelwerke hast, ist es absolut durch AI zu ersetzen. Und das wäre wirklich der Booster für den Baumboom in Deutschland, den wir in irgendeiner Form brauchen. Also es gibt ganz, ganz viele Prozesse, die du durch AI ersetzen solltest, musst und wir aufgefordert sind, das auch zu tun.
Die Trump-Administration. Kürzlich gab es Untersuchungen vom Internationalen Strafgerichtshof, ICC in Den Haag, gegen israelische Politiker. Das hat Donald Trump nicht gepasst und da hat er Microsoft angewiesen, den Service auszustellen für diese Abteilung im ICC. Und die waren dann de facto brachgelegt in ihrer Arbeit. Und jetzt wird befürchtet, dass auf Anweisung Microsoft auch anderen Unternehmen oder Regierungsteilen den Service abschalten können. Und die nehmen die Drohung jedenfalls so ernst, dass sie gesagt haben, wenn sie Anweisungen bekommen würden, würden sie den Rechtsweg beschreiten. Wie groß siehst du diese Gefahr, die Abhängigkeit Europas und wie realistisch oder ist es realistisch, dass Deutschland sich zeitgemäß unabhängig macht und seine eigenen Technologien jetzt möglichst schnell hochzüchtet, ob es Microsoft ist oder auch Social Media wie Facebook, wo ja mittlerweile auch viele Klein- und Kleinstunternehmer in ihrer Existenz von abhängig sind.
Mir bereitet das die weltweite politische Geolage wirklich Sorgen. Und das meine ich jetzt nicht nur auf Amerika bezogen, das meine ich in Palästina und Israel, das sehe ich in der Ukraine und Belarus, das sehe ich in Taiwan. Wir haben so viele Konfliktherde derzeit, wo Demokratie in Frage gestellt wird, wo die UN-Charta nicht gelebt wird. Und das bereitet mir Sorge. Ich glaube, es ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch sehr sinnvoll, was die Schwarzgruppe in den letzten 2-3 Jahren mit Schwarz Digits aufgebaut hat, wo es um eine europäische Cloud-Lösung geht, wo es um europäische Technologie geht. Wir müssen unabhängig sein, von was Software angeht, was Chips angeht, was Rüstung angeht.
Schaffen wir das denn zeitlich? Ist das realistisch? Wir fangen vielleicht nicht bei Null an, aber die Amerikaner, auch in ihrer Monopolbildung ihrer großen Konzerne, sind ja meilenweit voraus.
Das ist so, weil Deutschland oder Europa fundamentale Fehlentscheidungen in den 90ern getroffen haben. Und zwar die erste Fehlentscheidung war, glaube ich, 96, als zwischen Opt-in und Opt-out diskutiert wurde. Ihr beide wisst das noch. Europäer oder die Kommission hat sich für Opt-in ausgesprochen. Das bedeutet, dass du die meist großen Anwendungen halt nicht in Europa machen kannst. Amerika hat klar gesagt, wir gehen für Opt-out. Und dadurch ist quasi eine Facebook entstanden, ein Google entstanden und viele weitere Dinge.
Kannst du das mal kurz erklären?
Es sind wirklich fundamentale Fehlentscheidungen getroffen worden, was quasi in den 90er Jahren zurückliegt. Und jeder Politiker, der sagte, Datenschutz klingt immer so toll, weil es irgendwie unsere Daten schützt, aber das ist ein Trugschluss, weil damit Innovation grundsätzlich gekillt wird. Also du musst was mit persönlichen Daten machen, damit du Dienste und Services erschaffen kannst, wie eine OpenAI, wie ein Facebook, wie ein Meta oder andere Dinge. Das heißt, das ist meistens, sind das europäische Fehler, die gemacht wurden. Natürlich in Verbindung mit nicht ausreichend Kapital, was zur Verfügung stand. Du siehst es sehr gut an der Organspende. Wenn die skandinavischen Länder Opt-out haben, hast du eine Zustimmung zur Organspende von 90%. Wenn die Deutschen Opt-in machen, also du musst aktiv erklären, du bist bereit dafür, hast du eine Zustimmung von 10%. Und das ist halt einfach die fundamentalen Fehler, die Europa gemacht hat. Und das ist kein Blaming von Amerika, irgendwie, dass die mehr Geld haben, sondern es sind strukturelle Fehler, die Europa gemacht hat.
Kannst du mal kurz das Opt-in und Opt-out im Hinblick auf die Digitaltechnologie erklären, für die, die das damals nicht mitbekommen haben?
Ja, das siehst du relativ häufig. Wenn du von PayPal oder Meta kriegst du, wir haben unsere Nutzerregeln oder unsere AGBs geändert. Hiermit gelten sie, Punkt. In Europa musst du jeden fragen zur Änderung und jeder muss aktiv erklären, er ist damit einverstanden. Nur dann kannst du diese Service mit jemandem machen. Und das ist, glaube ich, jedem klar, dass das bedeutet, dass du die Innovationsgeschwindigkeit in Amerika, die du hast, durch dieses Opt-out-Thema in Europa wegen dem Opt-in nicht hast.
Aber hat auch Nachteile, wenn man so komplett smart diese Regeln ändern kann, ne?
Naja, du kannst ja dem immer noch widersprechen und musst halt den Dienst verlassen. Das ist nun mal so. Aber was ist das auch für eine Debatte über Datenschutz, wenn die Leute auf Instagram posten, was sie gerade gerne machen, auf Twitter oder Grok oder anderes quasi kommentieren, wie sie politisch denken. Wenn du auf Facebook ein Profil hast oder LinkedIn oder Xing, wo ist da quasi der Datenschutz? Also die Leute sind ja bereit, für Dienstleistungen bestimmte Dinge in Kauf zu nehmen. Und entweder bist du du bezahlst dafür oder du bist das Produkt, was verkauft wird durch Werbung. Also du musst dir schon im Klaren sein, was du machen möchtest im Internet.
Jetzt sagst du, Digitalisierung, haben wir viele Fehler gemacht in Europa, in Deutschland. und sind da ziemlich hinten dran, was viele wahrscheinlich unterschreiben. Jetzt bist du gut vernetzt. Wenn du über die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands nachdenkst, was siehst du da? Glaubst du, dass wir irgendwann aus dieser Talsohle, aus dieser konjunkturellen Lethargie wieder rauskommen oder zieht sich das noch länger hin?
Naja, wir haben 1500 Global Champions. Wir haben auch etliche Global Champions, die aus Hamburg kommen. Was mich natürlich glücklich macht, wenn du einfach nur mal an Körper denkst oder andere. All diese Unternehmen sind trotz Politik erfolgreich und nicht wegen Politik. Das Problem dabei ist nur, dass die meisten dieser Global Champions durch Hardware groß geworden sind und nicht durch Software. Das heißt, die Industrialisierung durch Software, die weltweit einfach kommt, da sind wir nicht gut aufgestellt. Durch AI können wir das gegebenenfalls wieder wegmachen, weil vor ein paar Jahren dachten wir noch, jedes Kind muss irgendwie eine Computersprache lernen, wie eine Fremdsprache. Das ist heute nicht so. Du sprichst mit deinem Computer und durch Vibe Coding entstehen dann die Programme. Das heißt, jeder kann jetzt programmieren. Und das ist eine fundamentale Änderung, die durch AI gekommen ist. Und wenn du mit deinem Computer sprechen kannst und nicht mehr mit den Geeks und Nerds, die die ganze Software mehr schreiben, dann können wir deutlich schneller werden, wenn es um die Anwendung von AI in Unternehmen geht. Aber man muss das wollen, man muss das fordern, man muss das implementieren.
Apropos Kinder und Lernen, die Berufswelt ändert sich nicht nur enorm, sondern auch enorm schnell. Du erwähntest, du hast Kinder. Was würdest du jungen Leuten heute mit auf den Weg geben? A und B, nicht nur jungen Leuten, auch Leute, die mitten im Leben im Beruf stehen. Worauf sollten die sich einstellen, um nicht hinten dran zu bleiben?
Roman Herzog oder Friedrich von Weizsäcker, der gesagt hat, lebenslanges Lernen und es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ich glaube, lebenslanges Lernen war von Weizsäcker und ein Ruck war Roman Herzog. Und das ist, glaube ich, irgendwie noch nicht angekommen.
Was braucht es dafür? Wie könnte man so einen Ruck nochmal entfachen? Glaubst du, dass die Leute zu müde sind oder dass das nochmal ankommen kann?
Ja, ich glaube, es geht uns einfach noch viel zu gut. Wenn du siehst, dass andere Länder, die massive Probleme haben, plötzlich das verstehen. Und ich bin es leid, irgendwie darauf hinzuweisen, dass das so ist. Jede Firma, die nicht AI einsetzt oder durch AI sich deutlich verbessert und neue Produkte schafft, wird es nicht mehr geben. Weil jede Firma, die AI einsetzt, wird einfach überlegen sein. Und es geht ja nicht nur um die bestimmte Herstellung, sondern es geht um die Produkte, die nur durch AI möglich sind. Also eine machen wir mal das Beispiel von einer Rechtsanwaltskanzlei. Ich glaube, wenn du AI richtig einsetzt, und es gibt schon einige Unternehmen in diesem Bereich, brauchst du nur noch die Seniorpartner. Du brauchst die ganzen Solicitator oder die ganzen Associates brauchst du nicht mehr. Das kannst du machen mit der Eingabe für bestimmte AI-spezialisierte Programme für Jura. Und das ist ein riesen Wirtschaftszweig. Wenn wir uns mal die Big Four anschauen, wenn es um die Wirtschaftsprüfer geht, du könntest mit der AI und mit Software jede einzelne Buchung in einem Unternehmen automatisiert überprüfen und nicht die 10% Stichproben. Du könntest ein 100% geprüftes Unternehmen in Echtzeit haben, wenn du AI und Software richtig einsetzt. Wenn du an Werbung denkst, ich glaube, mittlerweile kann mit Veo, Banana von Google jeder irgendwie coole Clips machen. Aber wenn du dir diese Vogue-Ausgabe aus dem Sommer angeschaut hast, wo jedes Model AI erschaffen war, mache ich mir so ein paar Influencer schon Sorgen. Es geht ganz, ganz viel und es geht morgen noch mehr als heute. Und das geht so wahnsinnig schnell, dass man wirklich aufpassen muss, dass man am Ball bleibt. Insofern ist es nicht, du musst irgendwie AI können, sondern du musst die Entwicklungsschritte von diesen Tausenden von Firmen irgendwie managen und beobachten, was kommt da plötzlich Neues. Wenn du in der Schweiz plötzlich ein Startup hast, was 1600 Sprachen übersetzen kann, wenn du mit DeepL, ein deutsches Startup, irgendwie Texte so perfekt übersetzen kann, dass ich ein Haus in Spanien gekauft habe, wo der Verkäufer Schweizer war, ich Deutscher, und wir den Vertrag in Spanisch unterschrieben haben, aber nur, weil wir immer die ganzen Sachen übersetzt haben mit Software. Dann muss man sich wirklich Gedanken machen, was kommt da morgen und übermorgen.
Also wir brauchen keinen Übersetzer mehr. Wirtschaftsprüfer sind irgendwie oder Buchhalter sind irgendwann mal ersetzbar oder vielleicht jetzt schon. Was rätst du deinen Kindern, was die beruflich machen sollen?
Dass sie etwas machen, wo sie mit Leidenschaft dabei sind. Denn mit Leidenschaft bist du, egal in was, sehr gut.
Bei uns sehen wir jetzt das Phänomen in den USA, dass viele Berufsanfänger keinen Job finden. Und zwar auch die, die von Top-Universitäten kommen, die riesen Schulden aufgenommen haben, weil eben gerade auf dem Entry-Level viel von KI schon übernommen wird. Zu meiner Zeit der Ausbildung hieß es noch, Spezialisierung ist das große Ding. Ja, spezialisieren, spezialisieren. Jetzt sagen ja viele auch im Silicon Valley, Generalisierung ist das Erfolgsrezept für die Zukunft. Wie siehst du das?
Du sprichst mit jemandem, der nach dem ersten Tag Studium abgebrochen hat und Unternehmer wurde. Ich hoffe, dass beide Kinder sich beide für ein Studium und das auch durchhalten entscheiden. Meine Tochter studiert Jura. Ich glaube, Jura ist grundsätzlich eine sehr gute Generalistenausbildung.
Kann ich bestätigen.
Und mein Sohn interessiert sich für Wirtschaft und Politik. Also nicht den quasi VWL oder BWL, sondern wirklich ein generelles Studium von Wirtschaft und Politik. Beides Dinge, die ich wirklich sehr gerne unterstütze. Als ich Xing gegründet habe, war es immer diese Argumentation, der hat es ja nur mit Vitamin B geschafft, also für Beziehungen. Ich glaube, Netzwerke sind wichtiger denn je. Und jeder kennt jemanden, der einem irgendwie helfen kann. Und das ist nicht verpönt, sondern man sollte das einfach nutzen. Und soziale Netzwerke, gerade im beruflichen Umfeld, helfen dir halt, wirklich zu sehen, den kennst du auch, den kennst du auch. Und es sind halt immer die Kontakte des zweiten Grades, die dir wirtschaftlichen Erfolg bringen, nicht die Leute, die du schon kennst. Und Netzwerke, die das sichtbar machen, wen kennen wir gemeinsam? Oder wer war auf meiner Seite, hat sich für mich interessiert, sind sicherlich sensationelle Funktionen, die durch Opt-in oder durch Opt-out stärker werden. Durch Opt-in solltest du dir halt vorher Gedanken machen, welchen Dienst du brauchst.
Welchen Tipp hast du denn da auf Lager? Du bist Deutscher. Deutsche sind ja eher jetzt von der Mentalität her nicht so locker, zum Beispiel wie Amerikaner.
Nein.
Hast du da irgendwelche Tipps? Wie hast du das gemacht? Du bist ja auch in Amerika zur Schule gegangen, oder beziehungsweise hast dann einen Lehrgang gemacht bei Harvard, richtig? Hast du da viel mitbekommen oder wie hast du das gemacht?
Executive-Kurse waren das. Na, alle durch YGL übrigens. Ich glaube, man muss einfach anfangen. Das heißt, man muss seine sichere Wiese verlassen, ob das jetzt ein Studium ist, ein Beruf oder sonstiges. Und man muss einfach diesen Schritt gehen. Und die meisten Leute haben davor Angst, diesen einen wesentlichen Schritt zu gehen, anzufangen. Wenn es etwas geht, was ich jedem rate, ist, wer aufhört, besser zu werden, hört irgendwann auf, gut zu sein.
Wie hast du denn dieses Mindset bekommen? Haben dir das deine Eltern vermittelt oder hat sich das irgendwann mal eingestellt, weil du gesehen hast, wie es funktioniert? Wie war das bei dir?
Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Urgroßvater hat die Stadtbäckerei in Hamburg gegründet. Mein Großvater hat sie dann sehr groß gemacht. Und insofern habe ich sicherlich vieles quasi gesehen. Firma kommt zuerst und dann Familie und dann persönliche Freizeit. Firma war immer Nummer eins Priorität. Aber ich habe alle meine Unternehmen ohne finanzielle Hilfe aufgebaut von meiner Familie. Und das ist, glaube ich, der Grund, wenn man so einen positiven Gendefekt hat. So nenne ich das immer. Also Ich glaube, als Unternehmer hast du irgendwas in dir, diesen positiven Gendefekt, wo du Risiken ausblendest und Chancen ergreifst. Und das hat nicht jeder. Das ist auch gut so, dass das nicht jeder hat. Aber manche Leute haben das halt überproportional und andere nicht. Deswegen glaube ich, dass diese ganzen Universitätslehrgänge für Entrepreneurship, die immer so gepriesen werden, nur die Leute wirklich erreicht, die diesen positiven Gendefekt haben und nicht die Leute, die sagen, ich möchte finanzielle Sicherheit haben und ich möchte viel Geld verdienen und deswegen werde ich Unternehmer.
Okay, was hältst du von dem Phänomen kleine Brötchen backen gegenüber große Brötchen backen? In Amerika gibt es ja dieses Fake it till you make it, während über in Deutschland die Leute eher ihr Licht unter den Scheffel stellen. Amerika blasen sie sich oder pusten sie sich immer ein bisschen mehr auf, um dann auf die nächste Stufe zu kommen. Meinst du, Deutsche müssen auch lernen, sich besser zu verkaufen, vielleicht auch manchmal ein bisschen größer zu machen?
Ich glaube, Dilbert ist dort eine sehr gute Vorlage. Es gibt einen ganz berühmten Dilbert-Comic, wo der Boss vorne eine Software verkauft und der Programmierer noch nicht mal angefangen hat, also Dilbert. Und dieses Fake it until you make it ist sicherlich eine amerikanische Mentalität, die sensationell gut funktioniert. Jede Fundraising-Runde, ich habe, glaube ich, über 300 Millionen Funding irgendwie für meine Firmen irgendwie eingesammelt. Da verkaufst du natürlich deutlich einen Stand, den du vielleicht mit dem Geld dann erreichst. Also man muss immer ehrlich bleiben, aber so eine kleine Wahrheitsoptimierung hier und da hilft sicherlich.
Das ist ein schönes Wort, Wahrheitsoptimierung.
Also wenn du ein Date machst, im Persönlichen, stellst du dich auch so best dar, wie es nur irgendwie geht. Da ist vielleicht nicht alles 100%. So wie es auch wirklich erscheint. Und das gilt, glaube ich, bei Funding Rounds auch, dass du versuchst, eine gute Firma noch besser dastehen zu lassen. Aber Lügen, da sage ich auch meinen Kindern immer, das darfst du nicht.
Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Lars Hinrichs. Und alles Gute für dein Museum. Wann geht's jetzt eigentlich los?
26.
Okay, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Man kann heute schon Karten kaufen. Heute kosten sie, glaube ich, noch 20 Euro. Zur Eröffnung werden sie dann ab 25 Euro kosten. Insofern, es lohnt sich heute zu digitalartmuseum.com zu gehen und Tickets zu kaufen.
Okay, dann nehmen wir das mal mit.
Alles klar, dann sehen wir uns da.
Wir sehen uns in Hamburg.
Freue mich sehr.
Bis bald, lieber Lars.
Dankeschön, Lars. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.